Los geht's mit Lemma 2.13. Die Aussage von Lemma 2.13 ist bekannt, denn das ist eine Übungsaufgabe in Serie 2. Neuen Multiplikation wird es auch wieder eine Algebra und die ist als K-Algebra isomorph zu der Algebra der A-homomorphismen von A in sich selbst, wenn man A in der üblichen Weise als Modul über sich selbst betrachtet. Und diese Algebra hat einen Namen, diese neue Algebra, die man da kriegt. Das ist dann die zu A-duale Algebra. Die brauchen wir heute noch, deswegen ist gut, dass wir jetzt damit anfangen. Nochmal so der letzte anstrengende Kraftakt, bevor es dann schön wird und wir die Ernte einfahren können. Beweisübung in Serie 2. So, das kommt gleich wieder ab. Das nächste Lemma und der nächste Satz sind, ja, wie schon angedeutet, technischer Natur. Das kriegen wir heute wunderbar in einem Rutsch hin. Und es wird nur sehr viel Tafelplatz verbrauchen. Ich versuche es übersichtlich zu gestalten und bitte um Hinweise, wenn irgendwas nicht gut erkennbar und gut lesbar ist. Das ist jetzt einfach viel. Lemma 2.14 ist die Vorbereitung mit dem üblichen Kram. So, jetzt nehmen wir uns also so ein A-Modul V her und schreiben den als direkte Summe von A-Teilmodulen. Ich schreibe es mal abgekürzt hin, U1 bis UN sollen alle, also all diese Teilräume sollen Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich wieder mal ein Zusammenhang zu Matrizen. Was möchte ich machen? Ich versuche mal die Idee irgendwie zu erklären. Also ich schnappe mir zwei von denen. Die können gleich sein oder verschieden. Und betrachte die Menge aller A-Homomorphismen von dem einen in den anderen. Das sind die Objekte, die wir studieren wollen. Und Wir wollen jetzt Matrizen basteln, wo die Einträge solche Homomorphismen sind. So, das ist das Konstrukt, auf das wir hinaus wollen. Matrizen, wo die einzelnen Einträge Homomorphismen sind von einem dieser Räume in den Gleichfeldern einander. Das heißt, wir sehen ja schon, wie viele Möglichkeiten wir haben, da solche Abbildungen auszusuchen. So groß müssen dann auch die Matrizen sein, damit das alles da Berücksichtigung finden kann. Und dafür brauchen wir Notationen. Für alle I und J aus 1 bis 10 sei jetzt H, I, J eine Abkürzung für die Homomorphismenalgebra der A-Monohomomorphismen von UI nach J. Und wie gesagt, I und J dürfen auch gleich sein. Und jetzt schreiben wir eine Matrizenalgebra hin, die uns eine Möglichkeit gibt, die Menge aller A-Modulhomomorphismen von V nach V zu verstehen. Denn das ist, was wir eigentlich verstehen wollen. Wir wollen eigentlich gucken, was für A-Modulhomomorphismen von V in sich selbst gibt es denn? Und um die zu verstehen, wollen wir als Hilfsmittel diese Zerlegung benutzen. Das heißt, wir wollen es sozusagen runterbrechen auf Dinge, die passieren von einem solchen Teilraum in den Gleichfeldern an einen anderen. Man es sozusagen abschnittweise versteht. Deswegen diese Matrizen, wie wir später sehen werden, hilft uns das gewaltig dabei, diese Homomorphismen zu verstehen. Dann ist diese Homomorphismenalgebra als K-Algebra ich auch gar nicht zeige, dass es eine Algebra ist, aber man sieht es irgendwie. M. So, das sind Matrizen. Gesundheit, die schreibe ich mit Hilfe ihrer Einträge hin. D ist also eine Matrix mit Einträgen D in J. Die Matrix hat die Größe N kreuz N. Und ich beschreibe diese Matrizen, indem ich erkläre, was die Einträge sind. Hier Homomorphismen auszuwählen, die in Matrizen der richtigen Größe zu schreiben, in der Art, wie es da beschrieben ist. All diese Möglichkeiten liefern uns die Menge M, die ist sehr groß. Und das ist eine Algebra, die als K-Algebra isomorph ist zu dieser, die wir gerne verstehen wollen. So, was haben wir also im Prinzip gemacht? Wir haben das in so Stückchen geschnitten. Wenn wir die einzelnen Teile der Matrix verstehen, dann haben wir sehr viel gewonnen. Und gut. Setz dir mal kurz die Algebra-Brille auf. Was machen wir natürlich? Wir glauben, dass es eine Algebra ist, weil das irgendwie natürlich definiert ist. Wir schreiben eine Abbildung hin, die eine heiße Kandidatin ist. Ja, heiße Kandidatin, die Abbildung. Für so einen Algebren-Isomorphismus reden kurz darüber, warum die sich mit den Verknüpfungsverträgen, die wir da so haben. Und das ist es. Das ist der Plan. Okay. Bestimmt möchte ich noch irgendwas Besonderes schreiben, aber ich gucke erstmal, was das ein sinnvoller Satz ist. Ja, sieht gut aus. Was ist denn ein interessanter Spezialfall? Na, ein interessanter Spezialfall ist, dass diese Dinger hier alle einfach sind und alle vom gleichen Typ, also alle isomorph zueinander. Das heißt, V ist dann sowas, was eine homogene Komponente sein könnte in einem größeren Modul. Dann haben diese Matrizen eine ganz besondere Gestalt, die man leicht verstehen kann. Es reicht vor allem, einen Teil zu verstehen, wenn die hier alle zueinander isomorph sind. Das ist so ein bisschen die Philosophie jetzt, dass man einfach versucht, erst bricht man es runter auf homogene Komponenten, dann bricht man die runter auf sowas mit zueinander isomorphen Teilen und dann versucht man diese Philosophie anzuwenden, um dann von diesen Matrizen auch wieder nur einzelne Teile verstehen zu müssen. Und dann baut man alles zusammen. Insbesondere kriegen wir ein Gefühl dafür, wie groß dieses Ding eigentlich ist. So, schreiben wir aber doch auch nochmal hin. Insbesondere. Falls ein einfacher homogen vom Typ U ist, das heißt, das ist der Spezialfall, den ich gerade erklärt habe. V homogen vom Typ U ist. Wobei ich jetzt aber die Anzahl der Faktoren da gleich lassen möchte. Das heißt, der Spezialfall ist jetzt der, V kann man schreiben als direkte Summe von n einfachen Teilmodulen, die alle isomorph zu U sind. Das ist jetzt ein Spezialfall. Vom Typ U ist. So ist diese Homomorphismen-Algebra. Als KE-Algebra, bla bla bla, schreibe ich nicht hin. Isomorph zu, ja, was kriegen wir denn da? Wenn die alle zueinander isomorph sind, dann sind auch diese Homomorphismen-Algebren isomorph. Das heißt, es ist egal, ob ich die Homomorphismen von U in sich selbst angucke oder von U in so eine andere A-isomorphe. Kopie. Das heißt, in Wirklichkeit gucke ich mir nur Hom A und U an. Und wie oft? Na, die Größe ist n kreuz n. Das heißt, es ist sowas, n kreuz n, und die Einträge kommen aus Hom A U. Und ich schummle jetzt gnadenlos, weil ich nie erklärt habe, was Matrizen über Dinge sind, die keine Körper sind. Aber das Schummeln nehme ich jetzt in Kauf. Man kann ja Matrizen über all möglichen definieren, über Ringen, über ja, Algebren, was auch immer. Hier definiere ich jetzt halt über eine Algebra. Also ich missbrauche diese Notation, um zu sagen, n kreuz n Matrizen mit Einträgen daraus. Das ist ein Spezialfall, wenn man das versteht. Und wir werden in dem Satz, der danach kommt, sehen, dass man dann auf einmal unglaublich viel Zeug ausrechnen kann mit dieser Betrachtungsweise. Es lohnt sich also, sich das anzuschauen. Und das ist die gleiche Art von Magie, die passiert, wenn man in der linearen Algebra zum ersten Mal die ICE-Verbindung sieht. Das erleben wir jetzt einfach nochmal. So. Und das meiste an Detailrechnung werde ich mir verkneifen. Ich werde die Idee jetzt erklären und dann gucke ich mal, wie Sie mich angucken. Glücklich oder unglücklich. Aber eigentlich muss man die Idee verstehen. Ja, was ist die Idee? Ich fange an abzubilden. Also wir nehmen ein Alpha her aus Hom A, V, V. Und jetzt wollen wir dafür irgendwas basteln. Und was ist jetzt die Idee dazu? Wenn wir einen Vektor aus V hernehmen und mit Alpha abbilden, dann landet das, was rauskommt, ja wieder in V. Lässt sich also in eindeutiger Weise schreiben mit Hilfe von Elementen aus diesem U. Denn wir haben eine direkte Zerlegung. So, jetzt könnte man also sagen, jedem dieser Bilder, also wenn wir jetzt U, also wir wollen V abbilden, wollen jetzt diesen Bildern etwas zuweisen, was mit der Zerlegung zu tun hat. Das können wir machen, indem wir mit Elementen anfangen, die aus diesen Teilräumen kommen. Das heißt, wir bilden erstmal nur etwas aus U1 ab, wir landen dann irgendwo in V, zerlegen das, sodass wir die Summanden aus den Teilräumen haben. Und dann kriegen wir über diese eindeutig bestimmte Darstellung Abbildungen, die von diesen U's in diese U's hineingehen. Was mache ich nämlich? Sagen wir mal von U aus U1 und bilde das ab. Dann schreibe ich U-Alpha als eine Summe und da kommt etwas aus U1, etwas aus U2 und so weiter. Und dann sage ich einfach, das Bild soll sich zusammensetzen aus dem, was ich kriege, wenn ich diese. Die ist eindeutig bestimmt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, U1 soll abgebildet werden auf den Bestandteil in dieser Zerlegung. Auf die Art und Weise kann ich jetzt eine Abbildung definieren. Die habe ich genannt Alpha I. In dem Fall wäre es Alpha 1, 1, denn ich habe hier in U1 angefangen. Alpha 1, 1 ist jetzt diejenige Abbildung, die mir für jedes U aus U1 den eindeutig bestimmten Summanden in einer solchen Zerlegung gibt, nachdem ich Alpha angewandt habe. So, warum ist der eindeutig bestimmt? Na, wenn ich Alpha anwende, kommt irgendwas raus und dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu zerlegen. Das heißt, es ist eine wohldefinierte Abbildung. Bisschen um die Ecke gedacht, aber so mache ich das. Das heißt, ich fange mit U1 an und sage, spuck mir für jedes U diesen Teil aus. So, nächste Abbildung. Alpha, IJ. Wir können es. Machen wir sofort beide Koeffizienten beliebig. Gib mir für jedes UI aus UI den eindeutig bestimmten Summanden, der rauskommt, wenn ich UI mit Alpha abbilde und in der Zerlegung bei der Komponente UJ bin. Das heißt, hier kommt irgend so ein UJ hoch. Das ist dann UI hoch Alpha. So mache ich das. Das ist meine Abbildungsvorschrift. Jede Pärchen UI, UJ kann ich auf diese Art und Weise für jedes Alpha, mit dem ich angefangen habe, kann ich über diese Vorschrift Abbildungen Alpha UJ finden, von UI nach UJ, indem ich mir das so einzeln angucke. Ich muss also wirklich mehrfach diese eindeutige Zerlegung da oben von V benutzen. Ist das einigermaßen transparent, was da passiert? Und vor allem, warum es wohl definiert ist, ist wichtig. Da benutze ich immer, dass es eine direkte Summe ist. So, ich erkläre jetzt erstmal nur für so einen Teilraum, was passiert. Aber da ich eine Basis von V aus Basen von diesen UIs basteln kann, kann ich, wenn ich das für die Teilräume verstanden habe, die Abbildung ausgeben und kriege dann Abbildung aus V. Also, das heißt, dann kann ich für jeden Vektor aus V sagen, was da passiert. Das ist, denn jetzt habe ich es nur gesagt, für Elemente aus den einzelnen Teilräumen. Aber die Idee ist dann, dass man es auch nochmal macht, dass man sagt, V-Alpha ist U1 und so weiter, UN-Alpha. Und wenn ich für jeden Bestandteil aus dem UI erklärt habe, was da, wie man da von Alpha zu diesem Alpha-IJ kommt, dann ist es insgesamt klar. Oh Gott, wie schreibe ich das hin? Für jedes. Wir machen es direkt allgemein. Für alle I und J aus 1 bis N gilt und dass das rauskommt, so ein Homomorphismus ist und nicht einfach nur irgendeine komische Abbildung, das sind wieder Standardrechnungen, die man einfach hinschreibt. Genau wie das, was dann danach kommt. Es existiert ein A-Homomorphismus Alpha J von UI nach J so, dass für jedes UI aus UI schon UI abgebildet mit Alpha J der eindeutig bestimmte Summand aus UJ in einer Darstellung von UI Alpha ist. Ergibt das Sinn? So, für alle UJ gibt es da so ein So, gut, also erstmal gibt es sowas und jetzt ist die Frage, warum ist das dann auch noch eindeutig bestimmt? Also warum kann ich das als Bild sozusagen nehmen? Denn ich will jetzt aus diesem Alpha IJ so eine Matrix zusammenbasteln. Das soll das Bild sein von Alpha unter einem noch zu definierenden Isomorphismus von Hom A, V in M. Das ist jetzt gerade die Bastelgeschichte, die ich versuche. Jetzt habe ich erstmal nur gesagt, es gibt so ein Alpha-IJ. Und warum gibt es jetzt nur eins? Weil in dem Moment, wo ich hier so ein Bild hinschreibe, UI hoch Alpha, alles festgelegt ist. Der Summand ist festgelegt, das heißt, dieser eindeutig bestimmte Summand gibt mir das Bild und ich habe dann nur eine Möglichkeit abzubilden. So, das heißt, es gibt genau ein, ich füge das jetzt hier ein, es existiert genau ein A-Homomorphismus, der das tut. Und zwar in dem Moment, wo Alpha festliegt. Wenn ich ein anderes Alpha nehme, klar, dann habe ich hier eventuell andere Bilder und dann werden sich auch diese Alpha-Js verändern. Aber wenn ich mit einem festen Homomorphismus anfange und den die ganze Zeit behalte, dann kann ich all diese Bilder ausrechnen. Im Prinzip stellt man sich vor, man nimmt für jedes UI eine Basis. Von all diesen Basisvektoren rechnet man die Bilder aus und dann kriegt man eine eindeutige Abbildungsvorschrift, wie diese Alpha I aussehen müssen. Daraus basteln wir eine Matrix und so kriegen wir eine Abbildung groß Phi, die aussieht wie etwas aus der ICE-Verbindung, aus der Binomialgebra. Sei jetzt Phi von Hom AVV. Und zwar die, die jedem Alpha hier die Matrix zuweist, die aus diesen Alpha-Iots besteht. Und man braucht Verträglichkeit in den ganzen Verknüpfungen. Also überlegen wir mal kurz, was brauchen wir jetzt? Wenn ich zwei solche Homomorphismen addiere, dann will ich, dass hier die Summe der Matrizen rauskommt. Das ist ziemlich klar. Das schreibt man sich hin, denn bei der Addition passiert ja nur das, V aus V wird ja von Alpha plus Beta einfach auf V hoch Alpha plus V hoch Beta abgebildet. Dann ist klar, dass man da einfach die Summe der Matrizen hat beim Abbilden. Das ist nicht schlimm, bei der Skalarmultiplikation ist es genauso. Das Einzige, wo man einmal kurz nachdenken muss, vielleicht, ist die Hintereinanderausführung. Denn die Hintereinanderausführung ist das, was hier die sozusagen die Algebra-Multiplikation ist. Und das entspricht hier drüben der Matrizenmultiplikation. Das heißt, da muss man sich einmal kurz klar machen, was passiert, wenn ich jetzt zwei habe, Alpha und Beta, und die nacheinander ausführe. Denn wenn ich da jetzt irgendein Element mit Alpha abbilde, muss ich mir erstmal überlegen, aha, das schreibe ich jetzt also als Summe von solchen Bildern, die ich mit Hilfe der Alpha J hinschreiben kann. Dann wende ich darauf aber ja noch so ein Beta an und dann muss ich mir wieder klar machen, aha, ich lande in diesen einzelnen Summanden hier. Wenn ich dann da abbilde, dann passiert mit Beta das, was vorher mit Alpha passiert ist und ich kriege wieder diese einzelnen Bestandteile und dann baue ich das so zusammen. Das ist das Einzige, wo man sich wirklich was hinschreiben sollte. Der Rest ist quasi hingucken und das ist so natürlich definiert. So, was möchte ich überhaupt hinschreiben? Das ist eigentlich klar, das ist auch klar. Genau, das heißt, ich denke, dass man die Homomorphie-Eigenschaft hier für die Algebren, dass man die ganz gut sieht. Beim Hintereinanderausführen muss man eine Zeile mehr schreiben. Und das nächste ist dann die Bijektivität. Und da ist aber auch wieder wie bei der ICE-Verbindung. Das ist einfach die Eindeutigkeit. Wenn man hier anfängt mit zwei verschiedenen Homomorphismen, dann müssen die sich ja irgendwo unterscheiden. Das muss man in den Abbildungsmatrizen sehen. Das muss man in den gedachten Abbildungsmatrizen auf den Teilräumen sehen. Deswegen muss man es in diesen Alpha IJ sehen. Deswegen müssen diese Matrizen verschieden sein. Und bei der Surjektivität kann man einfach basteln. Wenn ich hier so eine Matrix habe, irgendeine, dann kann ich mir sofort eine Abbildung hinschreiben, indem ich das stückweise zusammensetze auf diesen Teilräumen. Und dann kriege ich eine Abbildung von V nach V, die ein A-Modul-Homomorphismus ist, weil sich auf den Teilen alles mit der Operation von A verträgt. So, das sind also alles so Rechnungen, die technisch sind und bei denen man nichts lernt. Deswegen habe ich beschlossen, sie nicht anzuschreiben, sondern nur mündlich so ein bisschen zu erläutern, was da passiert und was man alles nachrechnen muss. Und ich schreibe jetzt auch nur an, was man nachrechnen muss, mit der Bitte, dass sie, wenn sie das dann selber zu Hause nachvollziehen wollen und irgendwo hängen bleiben, mir das sagen oder es Jean-Luc sagen, denn es ist für mich kein Problem, dann da im Podcast was zu ergänzen. Ich habe die Rechnung ja gemacht. Ich habe nur überlegt, ob es sich lohnt, die jetzt hier alle anzuschreiben, wenn es so diese Standarddinge sind, die wir so oft machen. Nachrechnen Zeit. Wenn wir alle Rechnungen hingeschrieben hätten. Und dann kommt jetzt, ich glaube, vorher möchte ich noch was definieren. Genau, wir brauchen noch das Zentrum einer Algebra. Das brauchen wir für eine Übungsaufgabe und wir brauchen es auch für den nächsten Satz. Definition und Satz auf eine Tafel. Der Satz ist riesig. Wenn wir Voraussetzung 2.1 haben, ich brauche eigentlich nur die Algebra A, ich möchte das Zentrum einer Algebra definieren. Und das passiert analog zum Zentrum einer Gruppe. Das Zentrum einer Gruppe besteht aus denjenigen Gruppenelementen, die mit allem kommutieren. Und genauso machen wir es bei der Algebra auch. Wir haben ja da so eine innere Multiplikation. Das Zentrum der Algebra besteht aus denjenigen Elementen, die bei dieser inneren Multiplikation mit allem vertauschen. Genauso wie man nachrechnen kann, dass das Zentrum einer Gruppe eine Untergruppe ist. Das Zentrum ist eine besondere Teilalgebra, eine besonders schöne. Kann man sich überlegen, was das für Eigenschaften hat. Insbesondere ist sie kommutativ. Das ist eine kommutative Teilalgebra. Nur damit wir gleich verstehen, was gemeint ist. Hier kommt Satz 2.15. Vielleicht vorher schon bemerken müssen. Später werden wir versuchen, das Zentrum von einer ganz bestimmten Algebra zu verstehen. Und um schon mal vorzubereiten, was da später kommt, eine Argumentation. Wie sehen Matrizen aus, die mit vielen Matrizen kommutieren? vorstellen. Wenn wir jetzt eine Matrix hernehmen, die mit möglichst vielen Matrizen kommutieren soll, dann ist unsere Vorstellung hoffentlich, wenn wir im Kopf mal so ein bisschen uns die Rechnung angucken, die man da machen muss, dass diese Matrix nicht sehr stark besetzt ist. Da muss an vielen Stellen Nullen stehen, damit das funktioniert. So, das also schon mal so im Hinterkopf behalten. Später geht es nämlich darum, das Zentrum von etwas auszurechnen oder sich, ja, also auszurechnen, hinzuschreiben, wie es aussieht. Da brauchen wir diese Art von Idee. Ich versuche es, wenn es gar nicht geht, dann muss der Satz erstmal auf zwei Tafeln stehen und wir improvisieren irgendwie. Es gelte Voraussetzung 2.1. Jetzt fangen wir an mit unserer Algebra A. Sie soll halb einfach sein. Halb einfach heißt, sie ist als Modul über sich selbst halb einfach. Ein weiterer Grund, warum es gut war, weiter vorne zu sitzen, ich kann dann etwas kleiner schreiben. Ist das jetzt für die Leute, die weiter hinten sitzen, noch okay? Denn in der Größe kriege ich es, glaube ich, hin. Sei A halb einfach. Jetzt schreiben wir A als direkte Summe von homogenen Komponenten. Dann kann man es als direkte Summe schreiben von W1 bis hin zu Wn und die sind jeweils direkte Summe von zueinander A-isomorphen einfachen Modulen. Dann geben wir uns den Typ immer noch mit an. Für jedes I ist jetzt immer Ui der Typ von der homogenen Komponente Wi. Nehmen wir mal W1 her. W1 kann ich jetzt also schreiben als direkte Summe von A-Modulen, die alle isomorph sind zu U1. Wie viele? Wie viele Summanden haben wir da? Vielleicht ist das Ding selber einfach, vielleicht haben wir 2 Summanden, vielleicht 27. Diesen Parameter wollen wir auch noch mit haben. Warum ist die überhaupt eindeutig bestimmt? Na, das Wi hat irgendeine Dimension. Die ist endlich. Das sind alles endlich erzeugte K-Vektorräume. Das hat irgendeine Dimension und die berechnet sich ja als Summe der Dimensionen dieser einfachen Summanden. Deswegen ist die Anzahl klar. Die kann jetzt nicht schwanken. Wenn man da 2 Zerlegungen hätte, dann würden unterschiedliche Dimensionen rauskommen. Das geht nicht. Also 2 verschiedene Zerlegungen gehen, aber nicht 2 verschiedene Zerlegungen mit unterschiedlichen Anzahlen von Summanden. Denn die Dimension der einzelnen Summanden ist fest. Das ist die Dimension von Ui. Und deswegen ist dann auch klar, wie viele es geben muss, denn Wi hat ja irgendeine Dimension. Jetzt brauchen wir noch diese lustigen Homomorphismen-Dinge aus dem Lemma von vorher. Für jedes I sei das, das und Schlange. gilt für jedes I. 1, 2, 3, 4, 5 ausatmen. Denn diese Algebren sind ja auch isomorph, wie I selber und die Duale. So, dann kriegen wir eine Dimensionsformel. Das ist auch ganz toll. Die Dimension, man kann nämlich erstmal die Dimension der homogenen Komponenten berechnen und dann daraus auch die Dimension von A. Die Dimension von Bi lässt sich nämlich ausrechnen als die Anzahl der Summanden, also die Anzahl der einfachen A-Teilmodulen in so einer Zerlegung, mal die Dimension von dieser Homomorphis, von Algebra, das alles zum Quadrat. Heißt also auch wieder, wenn man das verstanden hat und diese Anzahl kennt, weiß man Bescheid. Und das kann ich jetzt noch erweitern, indem ich dann also die Dimension von A hinschreibe. Insbesondere gilt, dass die K-Dimension von A zu schreiben ist als Summe von diesen ganzen Leuten. Da gehe ich halt mit I von 1 bis N. Warum? Weil wir mit einer direkten Zerlegung angefangen haben. A ist die direkte Summe dieser homogenen Komponenten. Für jede homogene Komponente habe ich das. Und bei einer direkten Zerlegung ist ja die Summe des ganzen Dings, ist die Dimension des ganzen Dings, die Summe der Dimensionen der Teile. Das heißt, das ist jetzt die Summe, I gleich 1 bis n, ki Quadrat mal Dimension von diesem Zeug, Quadrat. Dann haben wir eine schöne Formel für die Dimension von A. Ab jetzt soll K algebraisch abgeschlossen sein. Wir erinnern uns, dass wir ein paar Resultate hatten in der Vergangenheit, wo wir das gebraucht haben. Es gibt nur wenige Kandidaten dafür, was sie Dimensionen sind nicht möglich. Heißt also, dass wenn man einmal sich sowas ausgerechnet hat, dass man dann für alle Zeiten weiß, welche Dimensionen ein paar Arme drin haben kann. Ja, und jetzt kommt das Zentrum. Und das ist jetzt wirklich verblüffend. Das Zentrum der einzelnen homogenen Komponenten, das sind ja selbst auch Algebren, haben wir uns überlegt. Die haben also auch ein Zentrum. Das Zentrum hat aber nur Dimension 1. Insbesondere hat das Zentrum von A dann Dimension n, also Anzahl der homogenen Komponenten. Versteht, denn bei der Multiplikation annullieren sich ja die verschiedenen homogenen Komponenten gegenseitig. Das heißt, es ist tatsächlich ein insbesondere, man muss da nicht sehr viel mehr machen. Ja, das ist wirklich ganz verblüffend, was man da auch alles weiß. Wir brauchen nur wenige Ideen. Wir müssen viel zusammenpuzzeln von den Resultaten, die wir schon haben. Da müssen wir die richtigen Teile rauspicken. Und den Überblick nicht verlieren. Als ich mir das vorhin nochmal angeguckt habe, auch um zu sehen, ob man da noch was vereinfachen kann, da war mein Motto die ganze Zeit, nicht den Überblick verlieren, nicht den Überblick verlieren. Da läuft jetzt sehr viel rum. Gut, Teil A. Da sind wir noch im ganz Allgemeinen. Wir gucken uns die duale Algebra DE Schlange an. Und gut, was wir verwenden wollen, ist Lemma 2.13, also das, was als Übungsaufgabe gestellt war. Wir wollen also irgendwie einen Bezug kriegen zu den BI-Homomorphismen von BI nach BI. Da benutzen wir das BI selber. Eine assoziative, endlich dimensionale K-Algebra mit 1-Element ist. Das heißt, das ist irgendein vorheriges Resultat, was wir da reinstecken. Muss ich kurz die Nummer finden. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Vorlesung gemacht. Das war dieses Resultat. Wo ist es denn? Dass die homogenen Komponenten selbst Algebren sind. Genau, das war Satz 2.12. Ich habe es sogar in der Hand hier.
Mit Satz 2.12 ist BI selbst eine endlich dimensionale assoziative K-Algebra mit 1. Und das brauchen wir, damit wir überhaupt dieses Lemma mit der dualen Algebra darauf anwenden können. Als K-Algebra isomorph zu BI, also zur Algebra der BI-Homomorphismen von BI nach BI. Wir nehmen jetzt die Perspektive ein, dass BI ein Modul über sich selbst ist. Was wissen wir noch? Wenn wir jetzt nochmal gucken, wie WI ein Modul über sich selbst ist, das war ja die Wirkung durch Multiplikation von rechts, dann sehen wir, dass es egal ist, ob ich mit der Wirkung von BI verträglich bin bei Multiplikation oder mit der Wirkung von ganz A. Warum? Wenn ich multipliziere, dann spielen innerhalb von A immer nur die Elemente innerhalb einer homogenen Komponente eine Rolle, die anderen nicht, weil sich das annulliert. Das ist der Satz von Wedderburn, Teil B. Und deswegen ist das hier dasselbe wie die Menge der A-Homomorphismen von BI nach BI. Hier schon wissen mit Lemma 214, dass das hier als K-Algebra isomorph ist zu dieser Matrizenalgebra, die da in A steht. Das ist einfach nur eine Anwendung davon, was die HIs sind und dann der Spezialfall aus dem Lemma 214 vorher. Weiter folgt aus Lemma 214, angewandt auf BI und auf die Zerlegung in die homogenen Komponenten. Die einfachen Modulen. Denn das ist ja, wir haben ja in Lemma 214 eine Zerlegung da stehen gehabt. V gleich U1 bis und so weiter. Und die Zerlegung, die man hier haben möchte, ist dann eben WI gleich so und so viel Kopien von UI. Der größte KI kreuz KI über HI liegt daran, dass HI diesmal genau die richtige Homomorphismenmenge ist. Das ist jetzt dieser Zusatz in dem Lemma 214 am Ende. Denn da war ja Spezialfall V ist homogen vom Typ U und genau das machen wir hier. WI ist homogen vom Typ UI. Das heißt, es ist dieser Spezialfall in dem Lemma. Da geht es um die Dimensionen. Was brauchen wir? Können wir was aussagen über die Dimension von BI und über die Dimension der dualen Algebra? Ja, können wir. Denn der einzige Unterschied zwischen der Algebra und der dualen Algebra belegt sich ja bei der inneren Multiplikation. Der Vektorraum, der da zugrunde liegt, der ist unberührt davon. Dem ist es egal. Insbesondere ändert sich die Dimension da nicht. Als Vektorräume sind die isomorph. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal benutzt, dass die als K-Vektorräume isomorph sind, die Algebra und die duale Algebra. Das heißt, die Dimensionen sind gleich. Hier steht als K-Algebra isomorph und wir sind die ganze Zeit endlich erzeugt. Das heißt, auch hier können wir wieder sagen, die Dimension bleibt also gleich als K-Vektorraum. Und was ist denn das hier für ein Ding? Das ist eine Matrizenalgebra, da werden wir die Dimension ja wohl einfach hinschreiben können. Die Dimension davon, jetzt benutze ich Teil A. Innerhalb eines Eintrags sozusagen. Also was ist die Dimension des Vektorraums, aus dem wir die Einträge nehmen? Ja, da müssen wir gucken, was ist das HI hier? Da haben wir als Dimension nochmal das.
weiter geht's mit C. Jetzt haben wir die Voraussetzung, dass K algebraisch abgeschlossen ist. Und dann müssen wir uns mal erinnern, wo sowas denn eine Rolle gespielt hat. Gehen wir mal in unsere Erinnerung zurück. Wo hat die algebraische Abgeschlossenheit eine Rolle gespielt? Ganz zu Beginn, als wir, guck mal, das war so Nummer, Lemma 2.5 und solche Geschichten. Also, als wir zum Beispiel gezeigt haben, dass bei treuen Modulen das Zentrum der Gruppe zyklisch ist, oder als wir geguckt haben, wie sehen eigentlich die Homomorphismen aus, die A-Homomorphismen bei einfachen Modulen, das war Lemma 2.5b. Da haben wir benutzt, dass K algebraisch abgeschlossen ist, denn wenn es das ist, dann kann man die A-Homomorphismen von V nach V, wenn V einfach ist, sehr einfach beschreiben. Das war einfach nur Skalarmultiplikationen. Das sind einfach nur Vielfache, skalare Vielfache der identischen Abbildung. Das war ganz einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Und das können wir jetzt zitieren, denn jetzt haben wir halt algebraische Abgeschlossenheit. Und an welcher Stelle möchte ich das benutzen? Ich möchte das benutzen für diese einfachen Modulen UI. Das sind die, die mich da jetzt gerade interessieren. Mit Lemma 2.5b ist, genau, wo steht's? Hier, genau, es geht jetzt um diese HIs. Hier hinten steht ein einfacher A-Modul. K ist also rasch abgeschlossen, das heißt, wir wissen jetzt, dass das hier nur Vielfache der identischen Abbildung sind. Und insbesondere kennen wir dann die K-Dimension, die ist nämlich 1. Man fängt mit der identischen Abbildung an, dann kriegt man den davon erzeugten einen imaginären K. Ja, und die Definition von HI. Okay. Dann kommt jetzt Teil D. Ja, da müssen wir nochmal kurz überlegen. Warum? Na, weil wir jetzt auf einmal einen einfachen A-Modul haben von irgendwo auf der Welt. Aber auch da haben wir schon was bewiesen. Wir hatten ja Teil C im Satz von Wedderburn. Und Teil C im Satz von Wedderburn, wir gucken nochmal rein, sagte, jeder einfache A-Modul irgendwo auf der Welt ist isomorph zu einem A-Teilmodul von A. Was für einfache A-Teilmodulen von A haben wir denn? Na, das ist kontrolliert durch die Typen der homogenen Komponenten. Das heißt, durch diese UIs. Wir wissen also jetzt schon mal mit dem Satz von Wedderburn, dass unser V A-isomorph ist zu einem dieser UIs. Damit fangen wir an. Möchte ich das irgendwie schön wählen? Nö, möchte ich nicht. Mit dem Satz, ich mache es wieder kurz, von Wedderburn, diesmal Teil C, sei J aus 1 bis N so, dass V A isomorph ist zu UJ. Dazugehört. Wie war das nochmal? Diese homogenen Komponenten sind direkte Summe von zueinander A-isomorphen einfachen Modulen. Wir wissen auch, wie viele. Im Fall der Komponente BJ ist der Typ UJ und es gibt KJ-Stück. Insbesondere kennen wir die Dimension von BJ. Das ist nämlich dann einfach KJ mal die Dimension von dem UJ. Und das ist dasselbe wie KJ mal die Dimension von V. Denn wenn die A-isomorph sind, sind sie insbesondere als Vektoren isomorph. Nach Wahl oder nach
Notation eigentlich. Kj Quadrat mal irgendwas, das irgendwas ist nach Teil c aber 1, dann steht da jetzt einerseits, dass das hier Kj mal das ist und andererseits ist Kj Quadrat und so schon fertig. Oder habe ich das übersehen? Okay, das heißt, wir vergleichen das jetzt aus b und c erhalten wir nach der einen Seite Kj Quadrat mal 1, nur damit man auch sieht, woher es kommt, ist die Dimension von Bj. Andererseits ist Kj mal die Dimension von V. Also durch Kürzen der Dimensionen sind hier nicht 0, weil diese einfachen Dinger ja nicht Dimension 0 haben, die haben mindestens Dimension 1. Da brauchen wir wirklich mal, dass Einfachheit heißt Dimension mindestens 1. Also. Gleich Kj. Heißt also, wir haben sogar im Prinzip eine Anleitung. Wenn wir irgendwo auf der Welt einen einfachen A-Modul sehen, gucken wir, zu welcher homogenen Komponente passt der und dann sehen wir auch, welche Dimension wir haben. Und dann kommt E.
Oh ja, E ist das, was jetzt ein bisschen länglich wird. Da habe ich ein Beispiel zur Illustration der Idee mitgebracht. Das kann ich hier gleich auf Folie zeigen. Ich glaube, dass wenn man das Beispiel gesehen hat, man auch, das habe ich vorhin schon angedeutet, hier mit diesen Matrizen, wenn man das Beispiel gesehen hat, dann versteht man, glaube ich, warum die Auswahl von speziellen Matrizen und das Ausrechnen der Ergebnisse mit einem Zentrumselement, warum das dazu führt, dass man begrenzen kann, wie so ein Element im Zentrum überhaupt aussehen kann. Ich zeige das also jetzt schon mal und wische. Und dann reden wir kurz über die Ideen, dann schreibe ich was Allgemeines hin, also nicht nur ein Beispiel, sondern was Allgemeines, aber ich glaube, man versteht das dann viel besser, wenn man das gesehen hat. Und ich gebe schon Lüben auf. Okay, Folie, wo bist du? Dann müssen wir gleich mal gucken, ob das geht mit dem Tafellicht oder ob ich da noch was machen muss. So, ist das lesbar? Gut, hier ist die Idee dazu. Wir gucken uns mal bei der Größe 3 kreuz 3 an, was passiert, wenn man eine Matrix hernimmt, die im Zentrum sein soll. Das ist diesmal diese Delta-Matrix. Wie kann man beschränken, wie die aussieht? Na, indem man einfach mal irgendwelche Matrizen hernimmt, mit wenig Einträgen und dann nur kontrolliert, was da passiert. Hier habe ich mir eine Matrix ausgesucht, wo fast überall 0 sind und nur oben in der Mitte steht einmal die identische Abbildung. Deshalb identische Abbildungen keine 1, weil das Matrizen sind, wo die Einträge ja gleich wie Abbildungen sind. Und dann rechnen wir beides mal aus und kriegen, wenn man jetzt drauf guckt, aha, das Delta 1, 1, was da oben steht, muss dasselbe sein wie Delta 2, 2. Delta 2, 1 und Delta 2, 3 müssen 0 sein und Delta 2, 1 und Delta 3, 1 auch. Das heißt, nur mit dieser einen Matrixmultiplikation kriegen wir jetzt schon Kontrolle über einige Einträge von dieser Zentrumsmatrix. Und dann kann man sich jetzt vorstellen, wenn man noch mehrere andere solche Matrizen benutzt, immer nur mit einem Eintrag, der nicht 0 ist, dann kriegt man volle Kontrolle und dann wird ganz viel in der Zentrumsmatrix 0 und man kriegt andere Einträge, die alle gleich sein müssen und so weiter. Das ist die Idee. Hilft, glaube ich, ein bisschen. Hoffe ich. Ich wisch mal. Und wir merken uns einfach, was wir hinwollen. Wir wollen sehen, dass die Dimension 1 ist. Thank you. in dem Beispiel so steht, aus meinen Notizen ausschneiden und das ins DudeIP stellen. Soll ich das machen, damit man das hat und jetzt nicht abschreiben muss? Das kann ich dann gleich noch tun. So, einfach nur durch hingucken, was kommt raus? Wenn man das jetzt nicht nur einmal macht, sondern mit mehreren geschickt gewählten Matrizen, wie sieht unsere Zentrumsmatrix aus? Was kann man sagen? Diagonal. Okay, was noch? Okay, da sind sich nicht so einig. Was denken die anderen? Diagonal. Und? Was noch? Was noch? Einfach einen Verdacht äußern. Es deutet sich ja hier schon an. Guckt. Was da passiert? Einfach einen Verdacht äußern. Genau, diagonal und die ganzen Einträge sind gleich. Man sieht das hier schon bei Delta 1,1 und Delta 2,2, dass sie gleich sein müssen. Und wenn der Eintrag da jetzt wandert, dann kriegt man, dass da immer zwei gleich sein müssen und dann läuft das so durch. Das heißt, man kriegt eine Diagonalmatrix, wo überall der gleiche Eintrag steht auf der Diagonale. Das heißt, man kriegt ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix. Kommt uns bekannt vor. Okay. Schreiben wir jetzt mal allgemein diese Idee hin. Erstmal sei Z, einfach damit wir auf diese Idee mit den Matrizen kommen, sei jetzt Z das Zentrum dieser Matrix-Algebra M, K, I, Kreuz, K, I von H, I. Was wissen wir denn dann erstmal? Na, wir wissen, dass Matrizen der Gestalt, wie wir sie gerade gefunden haben, da drin liegen im Zentrum. Denn wenn ich jetzt eine Matrix nehme, der Größe K, I, Kreuz, K, I, wo überall immer nur die identische Abbildung auf UI steht, dann ist das, die identische Abbildung auf UI ist hier drin. Dann wird das also ein Element dieser Matrix-Algebra. Und egal, was für ein Skalar ich dann da stehen habe, das wird immer mit allen Matrizen kommutieren, mit dem gleichen Argument wie da, sozusagen andersrum. Und das heißt, all diese Skalarenvielfachen von der Einheitsmatrix hier liegen schon mal im Z drin. Das ist das, was man sogar sieht, ohne dass man all diese Rechnungen explizit macht. Dann liegt also jedes skalare Vielfache, natürlich Skalar aus K, von, was ist denn das dann? Es ist die Einheitsmatrix der Größe K, I mit der identischen Abbildung aus UI. Nee, das stimmt. Das ist ja schon die Größe KI Kreuz KI. Ich habe jedes Mal auf der Diagonale das Ding stehen. Doch, das passt schon. So, ich habe da jedes Mal das Ding stehen. Und wenn ich jetzt noch ein skalares Vielfaches davon nehme, bekomme ich das, was ich hier beschrieben habe. Und all diese Matrizen liegen im Zentrum. Das ist die eine Richtung. Und jetzt überlegen wir uns, warum gibt es nicht noch andere? Und dafür hilft uns die Rechnung da vorne. Das schreibe ich jetzt so ein bisschen angedeutet hin. In Z.
dann kommutiert das jetzt mit allen Matrizen hier und jetzt schreiben wir besondere Matrizen hin und greifen die Idee auf von dort. Wir nehmen also Matrizen, die immer überall 0 stehen haben, außer einer Stelle. Bei Alpha L aus M KI Kreuz KI HI genauer sei, jetzt greife ich die Idee von dort auf, was hatten wir da? Erste Zeile, zweite Spalte, das heißt Alpha 1, 2 sei der einzige von 0 verschiedene, also von der 0 Abbildung verschiedene Eintrag. Und das soll die identische Abbildung auf I sein. Der einzige von, der, von 0 darf ich, na, was schreibe ich da? Es ist die 0 Abbildung auf UI. Wenn ich jetzt schreibe 0 UI, ist es doof. Also 0, 0 HI. Ah, die 0 in dieser Änderungszone angebracht. 0 HI. Der einzige darf man verschiedene Eintragen. Bis auf den Eintrag 1, 2, der soll die identische Abbildung sein. Dann zeigt die Rechnung, die wir nämlich dort ja exemplarisch gemacht haben, also die Rechnung Delta JL Stern Alpha JL gleich Alpha JL Stern Delta JL. Diese Rechnung, diese Gleichung stimmt, weil das Delta eben aus dem Zentrum gewählt war. Und wenn ich sage, die Rechnung zeigt etwas, dann meine ich damit, wenn man das explizit hinschreibt und ausrechnet, sodass man die Einträge sieht. Wenn man die Einträge sieht und vergleicht, so wie dort, dann kommt raus, dass sehr viele Einträge von Delta JL 0 sein müssen und dass Delta 1,1 und Delta 2,2 übereinstimmen müssen. Diese Rechnung zeigt, dass Delta 1,1 gleich Delta 2,2 ist. Und welche kriegt man jetzt noch zu 0? Delta 2,1 auf jeden Fall. Was noch? Delta 2,3 und so weiter. Ich muss mich nur kurz bildlich vorstellen. Ich glaube, man kriegt die komplette zweite Spalte zu 0, bis auf Delta 2,2, von dem man aber weiß, dass es Delta und Delta 1,1 übereinstimmt. So, die komplette zweite Spalte geht jetzt los bei 2,1, nee, zweite Zeile geht los bei 2,1, 2,1 ist 0, 2,2 entspricht 1,1, 2,3 und so weiter ist 0, bis hin zu, kommen wir raus, zweite Zeile, K-ite Spalte. Also irgendwie sowas. Delta 2, ich schreibe mal Komma KI, damit man das irgendwie noch lesen kann. Das heißt, die komplette zweite Zeile ist 0 bis auf den Diagonaleintrag. So. Jetzt geht man weiter und sucht sich weitere solche Matrizen. Und heiße Kandidaten sind, dass man das Alpha wandern lässt, also als nächstes Alpha 1, 3, 1, 4 und so weiter. Dann kriegt man weitere Zeilen. Zu 0 bis auf den Diagonaleintrag jeweils. Und dann muss man sich noch um die erste Zeile kümmern. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man Alpha 2, 1 auf Identität setzt und den Rest auf 0. Das heißt, das ist der Trick. Diese Matrizen mit 0 außer an einer Stelle. Ähnlich. Schreibe ich einfach mal als Stichwort hin zum Selbstnachvollziehen, wenn man das machen möchte. Und man kann das super an Matrizen der Größe 3 kreuz 3 oder 4 kreuz 4 einmal nachvollziehen, wie die Einträge 0 werden und gleich werden. Das ist nicht schwer. Ich habe es einmal gemacht, um zu vergewissern, dass es wirklich geht so. Das heißt, die Regel nach Alpha ist 3 gleich geht. Und so weiter. Und dann noch sowas wie Alpha 2, 1. Gleich geht, der Rest immer 0. Dass Delta JL eine Diagonalmatrix ist, und zwar eine, wo auf der Diagonale alles gleich ist,
Diagonale sind diese ganzen Einträge. Diese Einträge sind Vielfache der identischen Abbildung. Das heißt, man hat dann Delta J L ist Lambda mal identische Abbildung auf I mal die Einheitsmatrix der Größe 2. Deswegen, so muss das dann aussehen. Okay. Das heißt, was haben wir gezeigt? Wir haben gezeigt, dass all dieses Skalaren vielfach in Z liegen. Wir haben gezeigt, wenn wir ein beliebiges Element aus Z hernehmen, sieht das irgendwann so aus. Und damit ist Z genau das. Heißt, Z ist eindimensional. Denn das hier, das ist ein Erzeuger sozusagen, eine erzeugende Matrix. Und dann haben wir einfach nur so viele Möglichkeiten, wie wir Skalare haben. Das heißt, als K-Vektor ist es eindimensional. Wir haben WI, hat die gleiche Dimension wie dieses Matrizengebilde, das wir uns hier jetzt angeguckt haben, hier. Das heißt aber auch, dass das Zentrum von WI und das Zentrum davon die gleiche Dimension haben. Das heißt, die Dimension von WI ist 1. Da habe ich jetzt auch noch Teil B benutzt. Ich glaube, ist das wirklich Teil B? Ja. Nee, Teil A eigentlich. Ja, dann stand da noch so ein Insbesondere, aber das ist jetzt auch wieder klar, denn wenn wir A als direkte Summe der homogenen Komponenten schreiben und dann gucken, was landet jetzt im Zentrum von A, also klar ist, dass wenn wir das Zentrum von A hinschreiben und dann zerlegen mit den homogenen Komponenten, dass dann die Bestandteile in den Komponenten im Zentrum sind. Aber umgekehrt ist vielleicht nicht klar, was dann passiert. Da brauchen wir den Satz von Wedderburn von den zweiten Teilen mit der Aggregierung der verschiedenen. Der sagt uns, dass es bei der Multiplikation eigentlich nur darauf ankommt, was innerhalb einer homogenen Komponente passiert. Das ist das von Wedderburn wieder, Teil B. Liefert, dass die Dimension des Zentrums von A dann die Summe dieser Dimensionen ist. Und was haben wir denn also hier? Wir haben immer eine pro homogene Komponente, wir haben insgesamt n homogene Komponenten, also insgesamt n. Gut, das ist ziemlich viel rumgerechnet, wenn man sich das wirklich hinschreibt. Aber die Idee ist eigentlich immer die gleiche, nämlich dass man die Elemente von A schreibt als Summen mit Bestandteilen aus den homogenen Komponenten und sich dann klar macht, was bei Multiplikation passiert und was diese Annullierung der Komponenten macht. Das war's. Wie viel Zeit haben wir jetzt gebraucht? Oh ja, etwas über eine Stunde. Ich denke, dass wir uns verdient haben, dass wir jetzt zur Entspannung das Thema wechseln. Wir haben jetzt den technischen Kram hinter uns. Tatsächlich, Kapitel 2 ist fast rum, wenn ich mich nicht täusche. Es geht dann bald los, dass wir wirklich anfangen, mit Gruppen zu arbeiten und herausfinden, was überhaupt Darstellungen sind. Der Titel der Folie ist immer eine Darstellungstheorie. Was ist da eigentlich los? Und dann sehen wir den Zusammenhang zu der ganzen Theorie, die wir jetzt aufgebaut haben. Das ist ja sehr viel. Fangen wir doch mal an, uns einzustimmen auf das, was kommt. Darf das weg? Mit einer Definition, die eine Erinnerung ist. Größtenteils. Für die meisten, die hier sitzen, denke ich. Ich wisch erstmal.
Und dann freue ich mich eine Runde, weil jetzt der Gruppen kommen.
Ja, wir müssen uns an die Algebra erinnern. Die Algebra-Vorlesung, die manche jetzt gerade hören vielleicht. Oder es ist ein Jahr her. Da haben wir uns sehr viel mit Gruppen
Gruppen beschäftigt und insbesondere haben wir da Gruppenoperationen angeguckt. Das Thema wurde hier auch wieder gestreift, als wir über die Module gesprochen haben. Und es gibt so eine ganz schöne Operation einer Gruppe auf sich selbst, und zwar durch Konjugation. Was macht man? Wenn man mit einem festen Gruppenelement konjugieren will, nennen wir es G, dann passiert Folgendes: Jedes Gruppenelement A wird abgebildet auf G hoch minus 1 mal A mal G. Das heißt, man hält das Element fest und multipliziert von links mit dem Inversum, von rechts mit dem Element selber. Wenn ich sage Multiplikation, meine ich die Gruppenverknüpfung. Und auf die Art und Weise bekommt man eine schöne Abbildung der Gruppe in sich selbst, die bijektiv ist und die sich auch mit der Gruppenverknüpfung verträgt. Das heißt, es ist ein Automorphismus der Gruppe. Und das wiederholen wir jetzt nochmal, diese Begriffe, wie ist das mit der Konjugation? Und was für uns jetzt wichtig wird im Kontext dieser Vorlesung, sind die sogenannten konjugierten Klassen. Das heißt, man kann zum Beispiel sich das klar machen über eine Äquivalenzrelation. Man könnte sagen, zwei Elemente in der Gruppe stehen in Relation zueinander genau dann, wenn sie konjugiert sind. Das heißt, wenn es eine Konjugationsabbildung gibt, die das eine in das andere überführt. Und dann kann man sich klar machen, das ist eine Äquivalenzrelation, dann hat man Klassen. Und diese Klassen zerlegen die Gruppe. Es gibt immer ein Element, das ganz alleine in einer Klasse liegt, nämlich das neutrale Element, eines der Gruppe. Und alles andere liegt dann irgendwie interessant rum. Ist auch gruppentheoretisch interessant, was da passiert. Aber für uns spielen die konjugierten Klassen in einem anderen Kontext eine Rolle. Sie sind nämlich wichtig, es sind besonders wichtige Elemente in der Gruppenalgebra, die man basteln kann. So. Ich schreibe mal wiederholt ein Fragezeichen, weil es das für einige ist. Dafür brauche ich nur eine Gruppe? Ja, eigentlich schon. Sei jede endliche Gruppe. Na gut, und vielleicht noch keinen Körper. So. Konjugiert in G genau dann, wenn es ein Gruppenelement G gibt, der das A konjugiert in G gleich G ist. A und B heißen konjugiert G genau dann, wenn ein G aus G existiert, so dass A konjugiert mit G gleich B ist. Und hier kann ich auch gleich mal für Konjugation erklären. Das ist eine der Standardnotationen. Es gibt noch eine andere. Konjugation kann sozusagen andersrum stattfinden. Das ist das, was in der Geometrie manchmal passiert. Deswegen erwähne ich das hier. Bei mir ist Konjugation so definiert, generell machen es in der Gruppentheorie viele Leute so. Erst kommt das Inverse, dann kommt A, dann kommt G. So. Und jetzt kann man sich eben klar machen, konjugiert sein definiert eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Gruppenelemente und die Klassen sind dann die konjugierten Klassen. Ich definiere es abstrakt. Eine nicht leere Teilmenge nennen Sie M von G. Konjugierten Klasse von G. Genau dann, wenn M eine Bahn unter der Wirkung von G auf sich selbst durch Konjugation ist. nichts außerhalb kommuniziert. Deswegen eine volle Bahn in der Wirkung. Die andere Möglichkeit, sich das zu merken, ist das. Und es gibt eine Standardschreibweise für konjugierten Klassen. Man wählt sich ein Element aus der Klasse aus, quasi als Vertreter, als Repräsentant dieser Klasse. Und dann schreibt man das hin und oben ein großes G dran. Und das ist eine Abkürzung für diese Menge und eine Standardschreibweise für konjugierten Klassen. Das ist meine Notation dafür. Das heißt, wir haben dann gleichzeitig immer so einen Repräsentanten. Und jetzt wird es interessant, denn in der Gruppe können wir jetzt also eine konjugierte Klasse hinschreiben, aber das ist erstmal einfach eine Teilmenge und das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Teilmenge unter Konjugation invariant bleibt. Okay, in der Gruppenalgebra können wir jetzt aber noch damit rumrechnen. Wir können nämlich einfach mal alle Elemente aus so einer konjugierten Klasse nehmen und können die in der Gruppenalgebra aufsummieren. Da haben wir eine Addition. In der Gruppenalgebra KG können wir Gruppenelemente addieren. Deswegen ist das, was ich gleich hinschreibe, überhaupt sinnvoll. Von x betrachten, also x hoch g. Das sind jetzt möglicherweise mehrere Elemente in der Gruppe und die möchte ich aufsummieren. Das heißt, ich möchte gerne die Summe bilden in der Gruppenalgebra über alle y aus der konjugierten Klasse von x. Und das ist dann die sogenannte Klassensumme von x. Klassensumme von der konjugierten Klasse x hoch g, denn es ist unabhängig von der Wahl des Repräsentanten. So, üben wir es doch nochmal kurz mit den konjugierten Klassen. Und dann können wir in die nächste Vorlesung einsteigen, nächste Woche. Mit einem Lemma, das sofort deutlich macht, warum diese Klassensummen ganz tolle Werkzeuge sind. Dann wird auch sofort deutlich, warum es wichtig war, diese technischen Resultate heute zu zeigen. Nehmen wir mal eine kleine Gruppe. S3. Welche konjugierten Klassen gibt es denn da? Wie viele und wie sehen die aus? Okay, es gibt ein Element, bei dem man immer sofort die konjugierten Klasse sagen kann. Welches? Genau, das neutrale Element der Gruppe muss ganz allein in einer Klasse liegen, denn da ist nichts anderes zu konjugiert.
Gut, das ein.
Fangen wir mal mit so einer Transposition ein. 1, 2. Wozu ist denn die in der Gruppe konjugiert?
Nur zu sich selber oder noch zu irgendwas anderem?
Zu einer anderen Transposition, weil Kollegium zyklisch überhält.
Die Logik ist falsch.
Ja, gut, das stimmt, aber ich kann es mir auf jeden Fall so basteln, dass du zu jeder Transposition halt konjugiert bin, weil ich halt mit einer geeigneten Transposition so konjugieren kann, dass ich halt gerade eine Zahl auf der Endung für dich möchte.
Das geht in der symmetrischen Gruppe. Es ist nicht klar, warum das noch grundsätzlicher gehen sollte. Also ja, in der vollen symmetrischen Gruppe kriegt man das hin, weil die sehr, sehr, sehr hoch transitiv ist. In irgendwelchen Untergruppen sind genau diese Operationen möglicherweise nicht machbar. Das heißt, da kann es sein, dass man nicht zueinander konjugiert ist, obwohl man den gleichen Zyklentyp hat.
Ja,
also die Vorsicht.
Verkehrt oder stimmt.
Genau. Auskonjugiert sein folgt gleicher Zyklentyp, denn Konjugieren ist ein Automorphismus. Umgekehrt stimmt es im Allgemeinen nicht, aber in der großen symmetrischen Gruppe funktioniert es tatsächlich.
Aber das wird nicht größer deswegen, so sieht man es auf jeden Fall.
Ja, genau. Also begrenzt sind wir durch die Menge aller Transpositionen, dann machen wir uns klar, dass man wirklich von jeder zu jeder kommt, dann sehen wir alle Transpositionen, die zusammen in einer Konjugierung sind. Okay. Wer es nicht sofort sieht, bitte einmal sich klar machen zu Hause oder so, wie komme ich von jeder Transposition zu jeder anderen, mit was für einem Problem kann ich das realisieren. Da hilft dieser Trick, dass man in der symmetrischen Gruppe konjugiert, indem man das konjugierende Element auf die Elemente in der Zyklendarstellung nacheinander anwendet. Da sieht man ja ganz schnell, wie man von 1,2 zu 1,3 kommt zum Beispiel. So, das bitte üben, solche Dinge brauchen wir in Zukunft. Wenn es also jetzt nicht sofort so vor dem geistigen Auge passiert, dann am besten jetzt einmal oder später zu Hause sich einmal klar machen in dieser kleinen Gruppe und vielleicht auch nochmal in der S4, wie das aussieht. Ja, dann haben wir noch zwei Elemente übrig. Sind die zueinander konjugiert oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Haben wir jetzt noch zwei Klassen oder noch eine? Noch eine, weil?
Also, es ist nur eine. Also.
Wie komme ich denn von dem einen Dreizyklus zu dem anderen mit Konjugation?
Ja, also von 1, 2, 3 zu 1, 3, 2 mit eigentlich mit Transposition.
Genau, ist sogar egal, welche ich nehme. Am einfachsten sieht man es mit 2, 3, weil ich dann einfach wirklich drin die 2 und die 3 vertausche. Ja, aber auch hier, das sieht man jetzt, weil man in der Gruppe alles zur Verfügung hat, aber in einer Untergruppe wäre schon wieder nicht klar, warum das da gehen sollte. Und tatsächlich ist es ganz interessant, wenn man mal guckt, später wird uns das Thema immer wieder beschäftigen, dann kann man gucken, man hat irgendeine symmetrische Gruppe, S25, dann guckt man in irgendeine Untergruppe, schaut sich da die konjugierten Klassen an, sieht dann, da gibt es zu manchen Zyklentypen verschiedene konjugierten Klassen, aber wenn man dann ein bisschen höher geht in der Gruppe, dann verschmelzen die auf einmal zu einer konjugierten Klasse in der größeren Gruppe. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was man auch manchmal schon in alternierenden Gruppen sieht, man muss gar nicht so weit runtergehen aus der symmetrischen Gruppe. Und das ist wichtig, wenn wir uns später Charaktertafeln und sowas angucken. Deswegen üben. Symmetrische Gruppen sind für uns immer ganz tolle Beispiele. Deswegen jetzt spätestens nochmal üben, rechnen mit Permutationen. Wie ist es mit der Zyklenschreibweise? Wie funktioniert Konjugation? Wir brauchen das Problem. Okay, das heißt, wenn man da jetzt Klassensummen bilden will, hat man einmal hier nur dieses Element stehen, dann hat man die Summe aus diesen dreien und die Summe aus diesen beiden. Das sind die drei Klassensummen, die man da bilden kann in der Gruppenalgebra, egal was der Körper ist. Möchte ich da noch irgendwas zu sagen? Ach, eigentlich nicht. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Wir steigen dann da nächste Woche direkt ein und greifen diese Klassensummen auf. Dankeschön.